Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Es ist die uralte Sehnsucht des Menschen, gesehen werden. Gesehen werden als der Mensch, der man ist. Sehen und gesehen werden, das verändert vieles, manchmal alles. Diesem Gedanken geht Cordula Klenk aus Burg Salach in der katholischen Morgenfeier nach.
Wann sind wir endlich da? Diese Frage bildet den inoffiziellen Soundtrack jeder Familienreise und gehört zu endlosen Fahrten auf der Autobahn, wie die Krümel in den Sitzritzen und der Kampf um die Armlehne der Rückbank. Wie gut, wenn man dann in routinierter Weise ein bewährtes Spiel aus dem Ärmel zaubern kann, das für die kommende halbe Stunde für Ablenkung und gute Laune sorgt. Ich sehe was, was du nicht siehst, fällt in die Kategorie dieser bewährten Spieleklassiker. Eine Person sucht sich einen Gegenstand und sagt dann, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist, meistens folgt dann die Farbe des Gegenstands oder die Form, die Größe oder die Eigenschaft. Die anderen müssen dann erraten, welcher Gegenstand gemeint ist. Die Schwierigkeit im Auto besteht darin, dass natürlich nur etwas ins Auge gefasst werden darf, das sich im Auto befindet, denn alles andere fliegt ja mehr oder weniger schnell draußen vor dem Fenster vorbei. Und so kann es passieren, dass manche Mitspieler sich das ein oder andere Mal etwas verrenken müssen, um zu entdecken, was für den anderen gut sichtbar ist. Das hebt die Stimmung im Auto und auch die Zeit erscheint nicht mehr so lang, wenn man wie nebenbei überraschende Perspektiven auf ganz gewöhnliche Gegenstände gewinnt. Die roten Pünktchen auf deiner Haarspange sind mir noch nie aufgefallen, oder die Designidee dieses Griffs ist wirklich interessant. Oder toll, was du von deinem Platz aus alles beobachtest.
Sich in die Perspektive eines anderen Menschen hineinzuversetzen, lohnt sich nicht nur, um in dem Spiel »Ich sehe was, was du nicht siehst« eine Runde zu gewinnen. Es ist auch eine gängige Methode, um einen Konflikt zu deeskalieren. Das lernen schon die Streitschlichterinnen und Streitschlichter in den Grundschulen oder in weiterführenden Schulen. Wenn die Argumente zwischen zwei streitenden Parteien vorgetragen wurden, dann hilft es, sich auf den Stuhl der jeweils anderen Person zu setzen und die Situation aus ihrer Sicht nochmals zu beschreiben. Plötzlich bemerkt man die blinden Flecken der eigenen Wahrnehmung. Das, was aus der eigenen Perspektive völlig eindeutig erschien, wird nun mehrdeutiger und offener. Auf diese Weise können leichter Lösungen gefunden werden, die eine Sache sogar weiterbringen, als wenn sie nur von einer Seite aus gelöst worden wäre. Doch nicht nur im Streit oder beim Spielen tut es gut, neue Blickwinkel einzunehmen. Die Welt mit den Augen eines anderen Menschen oder vielleicht auch eines anderen Lebewesens zu betrachten, hält unendlich viele neue und faszinierende Perspektiven bereit. Besonders spannend wird es, wenn der Blick eines anderen Menschen auf mich selbst, meine Person und mein Leben fällt. Natürlich geschieht das tagtäglich und wir alle wissen, dass schnell Meinungen über unser Erscheinungsbild oder über unsere Eigenarten gebildet werden. Aber darum geht es in diesem Moment nicht. Gemeint sind Situationen, in denen wir einen anderen Menschen vielleicht sogar darum bitten, uns eine Rückmeldung zu geben, mal einen Blick auf uns zu werfen, auf eine Frage oder auf eine bevorstehende Entscheidung. Was meinst du dazu? Passt das zu mir? Kann ich das überhaupt? So in etwa könnte die Frage lauten. Und möglicherweise erleben wir dann eine ähnliche Situation wie bei dem Spiel »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Da sagt mir ein Freund, dass er mich unglaublich mutig fand, als ich Stellung zu einer Sache bezogen habe, während ich bis dahin nur meine Nervosität in Erinnerung hatte. Und eine Freundin schaut mich bewundernd an, als ich in meinem neuen, aufregenden Kleid vor ihr stehe und all meine Zweifel über meine Figur schwinden dahin. Oder ich habe die Möglichkeit, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen und während ich innerlich noch überlege, soll ich nicht? Zählt mir jemand all meine Fähigkeiten auf, mit denen ich bis jetzt schon viele Herausforderungen in meinem Leben gemeistert habe? Und plötzlich spüre ich, welche Kräfte ich habe, um diesem meinem Traum eine Chance zu geben. Wir bedürfen einander, um uns unserer Stärke, unserer Schönheit und unserer Freiheit bewusst zu werden, um sie annehmen zu lernen und um nicht nur in den Augen anderer, sondern auch in unseren eigenen Augen liebevoll auf uns und unser Leben zu blicken. Es braucht diese Momente, in denen uns jemand sagt, wenn ich dich sehe, dann wird mein Herz hell und diese alte Welt sieht für mich neu aus. Bei mir bist du schön. Bei mir bist du Shane. Für mich bist du ganz wunderbar, heißt ein Lied aus einem jiddischen Musical und ich stimme schwungvoll mit ein.
Bei mir bist du Shane, bei mir hast du Heim, bei mir bist du der Schönste der Welt. Bei mir bist du Git, bei mir hast du It, bei mir bist du Teil der Funger.
Bei mir, für mich bist du schön, so gerne höre ich das. Und so sehr weiß ich auch, dass es manchmal schon einen sehr liebevollen Blick braucht, um all diese schönen Facetten in mir und an mir zu entdecken. Doch glücklicherweise gibt es Menschen, die sich auf dieses Spiel des »Ich sehe was, was du nicht siehst« verstehen. Und auch ich spiele dieses Spiel gerne und sage, singe oder flüstere Menschen zu, »Ich sehe was, was du nicht siehst, und bei mir bist du schön.« Besonders leicht fällt es mir, wenn ich innerlich aufgeräumt bin, wenn ich mich selbst gesehen und geliebt fühle. Dann findet sich die Gelegenheit, meinen Blick und mein Herz auf eine andere Person zu richten und ihr von all den Schönheiten an ihr und in ihr zu erzählen. Und nach einer ersten kleinen Abwehr, ach, komm schon, ist doch immer zu spüren, wie all das, was man an sich selbst nicht wahrzunehmen wagt, einen aufrichtet und strahlen lässt. Dann liegt ein Segen in diesen Worten. Von dieser Erfahrung erzählen Friedrich Karl Barth und Peter Horst in einem Gedicht.
In deinen Augen kann ich schöner werden, als ich bin. In deinen Händen kann ich stärker werden, als ich bin. In deinen Armen kann ich freier werden, als ich bin. In deinem Wesen kann ich ruhiger werden, als ich bin. In deinen Worten kann ich reifer werden, als ich bin. Ein Segen. Ein Segen.
Ein Segen, wenn wir Menschen uns einander mit liebevollem Blick und aufmerksamem Herzen zuwenden und wir spüren, wer wir in den Augen der anderen sein können. Und wenn Segen erfahrbar wird, dann ist Gott mit im Spiel. Dann will er uns vielleicht durch ein Wort oder eine innere Regung auf etwas aufmerksam machen. Schau da noch mal hin, könnte das zum Beispiel heißen. Da möchte ich dir über dich und mich etwas erzählen. Dieses Hinschauen Gottes spielt auch in biblischen Erzählungen eine besondere Rolle. In der Schriftstelle, die heute in den Gottesdiensten gelesen wird, macht der Evangelist Matthäus uns auf einen Blick Jesu aufmerksam, der weitreichende Geschehnisse nach sich zieht. Mich fasziniert, dass uns die Autoren der biblischen Bücher durch kleine Hinweise auf Facetten Jesu hinweisen, die uns etwas über Gottes Blick auf uns Menschen erzählen und auch von seiner Weise, den Menschen etwas über sich zu offenbaren. Gott spricht durch Menschen zu Menschen. Das ist eine Feststellung des Zweiten Vatikanischen Konzils aus dem Jahr 1965. Doch schon 1000 Jahre zuvor wurde dieser Gedanke in einem Bild festgehalten. Davon berichtet der Essener Theologe und Kunsthistoriker Herbert Fendrich.
Er beschreibt eine Darstellung des Evangelisten Matthäus im Codex Aureus von Echternach. Das ist ein kostbares Werk in einem prächtigen Einband, das aus der handschriftlichen Ausfertigung der vier Evangelien besteht. Auf einer dieser Seiten ist die Abfassung des Evangeliums durch Matthäus dargestellt. Daneben ist ein weiteres Bild angefügt, welches einen Engel zeigt. Der Engel ist das Attribut von Matthäus, so wie der Evangelist Markus mit einem Löwen, der Evangelist Lukas mit einem Stier und der Evangelist Johannes mit einem Adler dargestellt werden. Dieser Engel neben dem Bild von Matthäus hält ein aufgeschlagenes Buch, in dem ein lateinisches Gedicht steht. Wir hören es hier in der deutschen Übersetzung.
Ihr Menschen, glaubet dem Menschen Matthäus, der dies für euch aufschrieb. Dann wird euch belohnen der Mensch Jesus, von dem er erzählt.
Dreimal ist hier vom Menschen die Rede, von uns Menschen, also wir Adressaten des Evangeliums, vom Menschen Matthäus, dem Evangelisten, und vom Menschen Jesus. Herbert Fendrich, der dieses Bild und das Gedicht beschreibt, sagt dazu: So entsteht eine Verbindungslinie von Mensch zu Mensch zu Mensch, und auf dieser Linie bewegt sich das Wort Gottes und wird bewegt. Auf diese menschlichen Wege lässt Gott sich ein. So wird Gottes Wort, das für die Menschen so wichtig ist, fassbar und begreifbar. Aus Ferne wird Nähe.
Aus Ferne wird Nähe. So könnte auch das Anliegen des Evangelisten Matthäus beschrieben werden. Seine Leserschaft soll sich das Reich Gottes nicht unerreichbar weit weg vorstellen. Im Gegenteil, immer wieder verkündet Jesus: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es ist eine spezifische Formulierung von Matthäus, dass Jesus in seinem Evangelium vom Reich der Himmel oder vom Himmelreich spricht. Die anderen Evangelisten verwenden hierfür den Begriff Reich Gottes. Wenn Jesus also davon spricht, dass dieses Reich der Himmel nahe herbeigekommen ist, dann könnte man das mit einem kleinen Augenzwinkern damit vergleichen, dass Jesus im Matthäusevangelium mit den Menschen das Spiel »Ich sehe was, was du nicht siehst« spielt. Es ist, als ob er sagen würde: »Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist das Reich der Himmel. Wenn ihr mit meinen Augen auf die Menschen schaut, dann könnt auch ihr erkennen, wie dieses Himmelreich zwischen euch spielt, wie es in besonderen Momenten spürbar wird. Es lässt sich nicht festhalten, aber seine Facetten leuchten immer wieder auf.« Jesus spricht von diesem Himmelreich in seiner Bergpredigt, und die Menschen hören ihm fasziniert zu, wenn er in Gleichnissen von diesem Himmelreich erzählt. Sie erfahren es auch in seiner heilsamen Nähe. Davon berichtet das Evangelium des heutigen Tages.
Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern: »Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt.« Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn von Alphäus und Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie auf: Nehmt keinen Weg, der zu den Heiden führt, und geht in keine Stadt, die den Samaritern gehört. Geht stattdessen zu den verlorenen Schafen, den Menschen, die zum Volk Israel gehören. Geht zu ihnen und verkündet ihnen: Das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nah. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Als Geschenk habt ihr alles bekommen. Als Geschenk sollt ihr es weitergeben.
Jesus sah die große Volksmenge, so haben wir es in diesem Schrifttext gehört. Jesus sieht hier etwas, das seine Freundinnen und Freunde, die mit ihm unterwegs sind, erst noch sehen lernen. Jesus sieht die Menge und er blickt auf sie nicht mit der Frage: Oh, das sind wirklich viele Leute, wie sollen wir die heute nur satt bekommen, wie es von den Jüngern etwas später berichtet wird. Jesus sieht die Menschen, er sieht, wie erschöpft und hilflos sie sind, am Boden liegend, heißt es in der wörtlichen Übersetzung. Das klingt nach einer Erschöpfung, die mehr ist als die Ermattung, die sich nach einem langen Arbeitstag oder nach einem guten Sonntagsessen einstellt. Es klingt vielmehr danach, dass den Menschen, die Jesus folgen, eine Schwere auf den Herzen liegt, dass ihre Sehnsucht nach Leben weitergeht, als ihre Schritte sie tragen, dass manches ins Ungleichgewicht geraten ist und vieles einfach so dahindümpelt. Jesus sieht das und er bekommt Mitleid, so heißt es in dem Text, den wir gehört haben. In der altgriechischen Sprache, in der das Matthäusevangelium verfasst wurde, wird das Substantiv, aus dem das altgriechische Verb für Mitleid haben hervorgeht, übersetzt mit Eingeweide, Mutterleib, Herz oder Gemüt. Für mich bedeutet das, die Menschen so zu sehen, ging Jesus wirklich nahe. Es ist noch stärker als Mitleid haben. Es ging ihm an die Nieren. Es traf ihn ins Herz. Jesus hat einen Blick für die Menschen, die ihm in einer großen Menge folgen, und er hat auch die Menschen im Blick, mit denen er sein Leben teilt, seine Jüngerinnen und Jünger. Mit liebevollem Blick schaut er auf sie, das ist sein göttliches Wesen. Und die göttliche Liebe hält nicht daran fest, die Geschicke der Menschen und der Welt allein zu bestimmen. Vielmehr ruft Gott die Menschen in ein gemeinsames Handeln. So tut es auch Jesus, als er 12 seiner Freunde zu sich ruft. Jesus kennt sie, er sieht etwas in ihnen, das sie selbst an sich womöglich noch nicht entdeckt haben. Und er ermächtigt sie, das Himmelreich für die Menschen erfahrbar zu machen. Von Mensch zu Mensch zu Mensch. Jesus beschreibt seinen Freunden, wie es möglich werden kann, dass sich durch sie für die Menschen ein Fenster zum Himmel öffnet. Er sagt, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Und ich stelle mir vor, dass er damit auch uns heute meint und es vielleicht in ähnlichen Worten sagen würde. Seid unbefangen, geht liebevoll aufeinander zu, habt ein weites Herz, traut euren Empfindungen, nehmt andere Perspektiven ein, schweigt zusammen, wenn geschwiegen werden muss, und lacht miteinander, wann immer es möglich ist. Tut es auf eure je eigene Weise, lasst euch so auf die Menschen ein, dass sie euch sagen, wenn du bei mir bist, ist für einen Moment einfach alles gut.
Wenn du bei mir bist, wird alles gut. Alles wird einfach, gar nichts tut mehr weh. Was mich bedrückt hat, wischst du fort. Mit einem Blick, mit einem Wort. Ich seh, ich seh. Das alles war, das alles klar, das alles gut so ist. Wenn du bei mir bist, wenn du nur bei mir bist.
Es ist eine besondere Erfahrung, wenn ich spüre, dass meine Nähe, meine Worte oder vielleicht auch mein mitfühlendes Schweigen für einen anderen Menschen etwas Heilsames haben oder dass mein Blick auf die Dinge für jemanden einen hilfreichen Perspektivwechsel herbeiführen kann. Ich glaube, dass mir das am ehesten möglich ist, wenn ich mir bewusst mache, dass Jesus in diesen Momenten immer der zuerst Handelnde ist, dass er den ersten Schritt der Zugewandtheit und des Wohlwollens tut und damit den Raum eröffnet, in dem wir Menschen einander begegnen können. Natürlich werden wir uns nie auf die gleiche Weise mit anderen Menschen identifizieren können, wie Jesus es getan hat. Aber es gibt Momente, in denen es uns gelingen kann, aus unserer Ich-Befangenheit herauszutreten und Anteil zu nehmen an allem Schweren und allem Schönen der Menschen um uns herum. Das sind die Momente, in denen Jesus vielleicht sagen würde, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Dass dies auch in Zeiten möglich ist, die das Äußerste von uns verlangen, wurde mir deutlich, als ich auf die Tagebücher von Etty Hillesum gestoßen bin. Die im Jahr 1914 geborene Niederländerin hatte Jura, Slawistik und Psychologie in Amsterdam studiert. Damals begann mit der deutschen Besatzungsherrschaft der Terror gegenüber der jüdischen Bevölkerung, der auch Etty Hillesum angehörte. Zunächst war sie noch vor einer Deportation geschützt, weil sie dem jüdischen Rat angehörte, doch schließlich entschied sie sich dazu, im Durchgangslager Westerbork bewusst das Schicksal ihres Volkes zu teilen und sich dort um die Menschen zu kümmern, die als die Schwächsten galten, die Alten und Kranken, junge Mütter und junge Mädchen. Etty Hillesum wurde schließlich in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie Ende November 1943 starb. Ihre Tagebücher aus den Jahren 1941 bis 1943 wurden veröffentlicht und sie zeugen von einem ergreifenden seelischen Reifungsprozess dieser jungen Frau, die sich immer mehr dem hinwendet, was sie das Allertiefste und Allerreichste in sich nennt und dem sie schließlich den Namen Gott gibt. Etty Hillesum hat sich keineswegs leichtfertig für diesen Weg entschieden, doch die Solidarität mit dem Schicksal der Menschen wog für sie schwerer als die Rettung ihres eigenen Lebens. Es war ihre Weise, aus allen Bindungen herauszutreten und frei zu sein für den Weg, um mit Gott bei den Menschen zu sein. In ihrem Tagebuch schreibt sie:
Jeder Tag ist für sich selbst genug. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt. Aber ich kann mich von vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer deutlicher, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen. Und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. Es ist das Einzige, auf das es ankommt, ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich in den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht viel ändern zu können. Sie gehören nun mal zu diesem Leben. Ich fordere keine Rechenschaft von dir. Du wirst uns später zur Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen.
Ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott, schreibt Etty Hillesum. Ihr Weg war ihre Weise, sich selbst und den Menschen um sie herum in den furchtbaren Geschehnissen dem Hass keinen Raum zu geben und ein Stück Himmel in sich zu bewahren. Die Überlebenden der Lager in Westerbork und Auschwitz-Birkenau erzählten später, dass Etty Hillesum für sie bis zuletzt eine leuchtende Persönlichkeit war. Ob ich mich so hätte entscheiden und handeln können wie Etty Hillesum? Ich weiß es nicht, so wie wohl niemand von uns sich fiktiv in diese Lebensumstände hineindenken kann. Doch die Erinnerung an Etty Hillesum kann in uns das Herzensauge und das Herzensohr wachhalten, um nicht zu verpassen, wenn Gott uns zuflüstert: In meinen Augen könnte heute ein guter Moment sein, durch dich, meiner Liebe, ein Tor zu öffnen. Zum Ende dieser Morgenfeier ein Gebet. Vor dir still werden, Gott. Alles Fragen und Suchen sein lassen. Da sein und hinhorchen auf dich. Du siehst, was wir oft nicht sehen, dass du da bist, wo wir sind. Dass du da bist, wo es schön ist, in den Rosengärten, im Vogelgesang, in unserer Liebe. Und auch da, wo es nicht schön ist, im Ungelösten, im Traurigen, im Schrecklichen. Lass uns unser Leben in deinem Leben erschauen. Lass uns deinen Klang im Gesang unseres Herzens erlauschen. Lass uns unseren Weg in deinem Gehen erspüren. Lass uns deinem Himmelreich ein Tor öffnen. Bleib da, Gott, darum bitten wir. Bleib bei uns mit deinem Segen, dass wir immer und immer wieder die Liebe wählen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.